Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über frisch angekündigte Remasters und Collections, etwa zu Sam & Max und Nioh und unsere Eindrücke zu den Launchspielen der Xbox Series X. Das alles und mehr jetzt bei Folge 296 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge von Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin.
Wunderschönen guten Tag. Hallihallo.
Ach, das ist der Enthusiasmus, Robin. Ah. Das sind die neuen Videospiele.
Ich habe eine große neue Box in meinem Wohnzimmer stehen, Freunde. Könnt ihr das glauben? Ich nicht.
Ihr könnt euch unser Video zu dieser Box und unser Gespräch darüber auf unserem Hooked-Kanal anschauen. Da haben wir ausführlich über die Xbox Series X gesprochen, die in der letzten Woche erschienen ist. Die PlayStation 5 erscheint ja erst in dieser Woche mit einer Verzögerung. Der US-Release und in diversen anderen Ländern ist ja auch schon erschienen. Der war ja schon auch diese Woche so ziemlich parallel zur Xbox. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Da wird es dann auch separate Coverage geben. Genau einen Termin können wir euch dafür noch nicht geben. Aber zumindest unsere Gedanken zur neuen Xbox könnt ihr euch dort anhören, weil wir über die Konsole selbst jetzt in diesem Podcast nicht nochmal so ausführlich reden werden. Wir reden dann gleich über die Spiele auf der Xbox Series X, die wir gezockt haben. Bevor wir das tun, geht es allerdings direkt los mit den News der letzten Woche. Das sind gar nicht allzu viele dieses Mal und es sind alles Remasters oder Collections, über die wir reden. Angefangen mit einer, die mich sehr freut. Es wird nämlich Sam & Max Save the World Remastered erscheinen. Sam & Max Save the World ist die erste Staffel des quasi nicht Reboots, aber der Fortsetzung von Sam & Max aus dem Jahr 2006. Das waren die Anfänge von Telltale damals. Die haben vorher so Sachen wie Bones gemacht oder so ein Kram, so Adventures im gleichen Stile, die glaube ich, heute keiner mehr kennt so richtig. Und Sam & Max war so das erste Große mit Steve Purcell, der in irgendeiner Form war, der, glaube ich, auch beteiligt oder hat das abgesegnet damals. Das ist der Erschaffer von Sam & Max. Und jetzt gibt es ein neues Studio namens Gunkape. Das ist ein Team aus Ex-Telltale-Entwicklern, wirklich Leute, die an Sam & Max damals mitgearbeitet haben. Und die haben sowohl die Rechte als auch die Original-Assets und machen da jetzt einen Remaster von dieser ersten Staffel für PC und Switch. Das soll am 2. Dezember erscheinen. Ist das per se was für dich? Hast du die damals gespielt, Robin?
Ja, also ich habe gerade direkt mal gegoogelt. Steve Purcell war tatsächlich einer der Autoren jeder Episode.
Ach so,
also
der
hat da wirklich mit dran geschrieben, also einer der Hauptverantwortlichen sogar. Ich habe die gespielt, ja, ich habe die ersten beiden Staffeln gespielt, leider die dritte nie und das ist seitdem etwas, was ich so ein bisschen nachholen will, seit Jahrzehnten gefühlt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen vom Glauben abgefallen, als ich auch gelesen habe, dass das halt 2006 erschien, beziehungsweise die ganze Season 2007, weil das so, also das ist ein Retro-Spiel und irgendwie Sam & Max, diese 3D-Telltale-Dinger sind für mich halt immer noch so neu im Kopf irgendwie. Deswegen, also das fand ich sehr krass. Aber ja, ich finde das super. Also die direkten Vergleichs-Screenshots, also da sieht man auch wirklich einen Unterschied. Das ist nicht einfach nur ein Port, sondern da steckt wirklich Liebe drin. Und das finde ich richtig, 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 richtig cool. Diese Spiele sind hervorragend. Also die Sam & Max-Spiele von Telltale, zumindest die ersten beiden Staffeln, und ich hab gehört, die dritte, Devil's Playhouse sei vielleicht sogar die beste, zumindest die Meinung, die ich gelesen habe, weiß nicht, wie das sehr das jetzt die allgemeine akzeptierte Meinung ist, aber das sind richtig tolle, richtig lustige, richtig einzigartige Spiele, die auch noch deutlich mehr Rätselfokus haben als die späteren Telltale-Spiele. Das ist wirklich noch ein Point-and-Click-Adventure und ich bin der Meinung, jeder, der die damals nicht gespielt hat, sollte die unbedingt nachholen mit irgendeinem, also falls ihr irgendwie eine Liebe für dieses Genre habt oder ein Interesse.
Ich freue mich da auch wahnsinnig drüber. Ich glaube, die könnten heute so ein bisschen für Kopfkratzen sorgen, gerade weil sie so klassisch sind und man heute mit dieser Art von Telltale-Adventure ein bisschen was anderes assoziiert. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, wie dann die Leute darauf reagieren werden, die vielleicht die Dinger damals nicht gezockt haben. Mhm. Und du hast ja schon erwähnt, Vergleichs-Screenshots, es wurde wirklich einiges gemacht. Und es gibt einen sehr schönen Artikel auf Waypoint zu der Entwicklung dieses Vorhabens, dass das erst einfach nur als Update angefangen hat, so von wegen, wir wollen so Kompatibilität und sowas updaten und dann haben sie gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach, an so ein altes Spiel in so einer alten Engine nochmal ranzugehen und haben gemerkt, so, dass die Ambition auch da war, da dann mehr draus zu machen. Und dann wurden halt nach und nach Sachen angepasst. Also, dass es jetzt 16:9 Unterstützung hat, was vorher nicht der Fall war, dass es erhöhte Texturauflösungen gibt, angepasste Animationen, neu kodiertes Audio, neues, also so ziemlich komplett neues Lighting, also alles ist neu belichtet. Mhm. Es gibt neue Musik, wie zum Beispiel das Intro, das damals so nah am Original dran war wie legal möglich, weil sie die Rechte nicht hatten an diesem Original-Intro von Seven Max Hit The Road, von dem Original-LucasArts-Spiel. Und jetzt machen sie eine Version, die wirklich basiert auf diesem Original-Intro, was irgendwie lustig ist. Und sie haben sogar so Sachen angepasst wie das Timing von manchen Jokes, was damals vielleicht nicht ganz so funktionierte, wo sie dann jetzt irgendwie, wie gesagt, Timing angepasst haben oder bestimmte Kamera-Setups und sowas. Und sagen aber gleichzeitig, sie wollten auch nicht zu sehr rangehen an das Originalwerk, um da irgendwie Sachen zu verschlimmbessern oder sowas. Und das ist super faszinierend zu sehen, dass man dann auch diesen Unterschied sofort merkt, weil es sieht wirklich deutlich besser aus, diese neue Version. Und es ist so, wenn ihr auf Steam, GOG und ich glaube sogar bei Telltale das Original gekauft habt, bekommt ihr 50% Rabatt auf dieses Remastered, was jetzt erscheinen wird am 2. Dezember. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Soll das kommen? Und wie gesagt, von mir nochmal wirklich eine ausdrückliche Empfehlung für diesen Waypoint-Artikel, falls ihr da generelles Interesse habt. Mich freut das total auch auf der Ebene, dass es das zweite Sam & Max ist, das wir bekommen, weil wir bekommen ja noch dieses VR-Spiel, was zuletzt bei der Gamescom-Show, was glaube ich angekündigt wurde. Da haben wir dann nicht noch mal was von gehört, aber da soll ja so ein VR-Abenteuer entstehen. Und wenn Save the World Remastered, also diese erste Season, erfolgreich ist, gibt es bestimmt auch die nächsten. Wäre weird, wenn das ein Einzelfall bleibt. Und das fände ich auch cool, weil ich habe die dritte Staffel auch nur zur Hälfte gespielt. Ich habe die nie durchgespielt, was einfach damals an Zeit und Umständen lag, nicht daran, dass mir die Staffel nicht gefallen hat. Und das wäre für mich dann auch nochmal eine Gelegenheit, zum Beispiel die letzte Staffel nachzuholen, weil an und für sich finde ich Sam & Max auch super sympathisch und lustig und hätte gern mehr dieser klassischen Adventures.
Ja, genau. Also ich kann da sehr empfehlen, mal in einen Artikel von Vice Gaming zu gucken, von Patrick Krapek geschrieben. Der heißt Why a Group of Ex-Telltale Developers are Bringing Back Sam & Max. Hab gerade mal noch
Den meine ich. Ist das gar nicht Waypoint gewesen?
Naja, doch, Vice Gaming ist Waypoint.
Den meine ich.
Sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Weil da halt ne, diese erwähnten Vergleichsbilder, das ist halt so geil, wie du dieses Feedback hast, was die bekommen haben von Steve Purcell und dann, was die der Rap selbst daraus gemacht haben. Das ist wirklich richtig, richtig cool. In diesem Artikel wird zumindest laut Wikipedia, ich habe diesen Artikel jetzt nicht nochmal komplett durchgelesen, auch nochmal erwähnt, dass es auch geplant ist, die anderen beiden Staffeln zu machen. Zu dem Virtual Reality Game, was ich nicht wusste, was ich auch gerade durch die Wikipedia-Seite erst gesehen habe, ist, dass der Originalschreiber und Designer daran auch mitarbeitet. Michael Stemmle wird er, glaube ich, ausgesprochen, weiß ich nicht genau. Ist Co-Director, Co-Designer vom Original, hat auch das Sequel gemacht, bevor es gecancelt wurde. Und ist einer der Schreiber und Designer von dem Virtual Reality-Ding. Das ist cool. Das scheint nicht nur so ein, Cash-In zu sein von irgendeiner dritten Firma und zu sehen, wie Simon Max einfach so Support bekommt im Jahre 2020 und 2021, ist richtig geil. Das ist wirklich richtig, richtig geil.
Das finde ich auch. Also Simon Max, bitte dieses Revival gerne fortsetzen. Wir machen weiter und kommen zur Neo Collection, die gerade frisch angekündigt wurde, denn am 5. Februar 2021 ist das vierjährige Jubiläum von Neo und da gibt es ein paar Releases rund um diese Spielereihe, nämlich zum einen die Neo Collection, in der wirklich Neo 1 und Neo 2 und alle DLCs drin sein werden, die dann auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein wird, mit 4K-Support und Support bis zu 120 Frames die Sekunde. Und separat wird es aber auch Neo 2 Remastered geben und Neo 1 Remastered, falls man sich das so einzeln picken möchte. Und wenn man zum Beispiel Neo 2 schon hat, selbst die Disc-Version, kriegt man auch ein kostenloses Update auf die PS5-Version. Habe ich gerade Xbox gesagt? Xbox
ist Quatsch. Ja, genau, deswegen wollte ich gerade nachfragen.
Nee, genau, Xbox ist Quatsch. Es ist PlayStation 5. Ist ja eine PlayStation-exklusive Reihe. Ja. Und Gleichzeitig haben sie auch noch angekündigt, am 5. Februar erscheint dann auch endlich die PC-Version von Neo 2, auch als Complete Edition mit den DLCs.
Ja, das ist wirklich richtig cool, auch gerade mit dem Upgrade, das ist nicht unbedingt selbstverständlich,
ja.
Gerade wenn halt die Spiele so früh kamen, im relativ, also ne, erneut, wer sich Neo 2 auf der PS4 geholt hat, wird das nicht gemacht haben mit der Intention, ich werde es auf der PS5 spielen, weil wir damals auch gar nicht wirklich wussten, okay, kann man die überhaupt da spielen und so weiter und so fort, deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr cool. Ich habe es ja immer noch nicht durchgespielt, noch nicht mal ansatzweise, deswegen, das wäre auch für mich durchaus eine Idee, dass ich das dann mal auf der PS5 weiterspiele, wenn die PS4-Saves übertragen werden, wovon ich einfach mal ausgehe.
Ja, sollten. Ja. Es ist ganz schön viel Spiel, was du dann bekommst, falls du wirklich diese Collection holst und auch dann noch die DLCs dabei hast, weil Neo ja echt lang ist und Neo 2 auch. Ich habe die ja beide nur angespielt. Ich mag die an und für sich gern, aber sie sind mir, glaube ich, immer ein bisschen zu hart. Beide. Mhm.
Ja, ich finde sie wirklich nicht schwieriger als die anderen Spiele des Genres. Also warum sie mich immer verlieren, ich habe ja wirklich auch Neo 1 irgendwie 30 Stunden gespielt und Neo 2 habe ich auch 20 Stunden oder so gespielt, wenn nicht auch noch mehr. Aber es verliert mich dann halt, weil es halt einfach nicht diese zusammenhängende Welt hat, diese Geschichte hat. Ja. Ne? Neo 2 hat schon eine deutlich bessere geschichtliche Präsentation oder ich würde sogar sagen deutlich bessere Geschichte, aber es hat dann einfach diesen Arcade-Level-Charakter, ne? Du gehst auf diese Map und startest das nächste Level und das ist irgendwie separat von dem Rest und mir geht so ein bisschen das Gefühl für dieses zusammenhängende Spiel da verloren, was mich so wirklich dran hält. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Ja, ich weiß auch nicht, ob die Wahrnehmung bei mir anders wäre, wenn das Weltendesign anders wäre. Aber zum Beispiel in den Demon's Souls stört es mich auch nicht wirklich, dass diese einzelnen Abschnitte so wie Levels funktionieren, weißt du, die du vom Nexus aus ansteuerst.
Aber da musst du ja auch bedenken, da sind es ja irgendwie 4 oder 5 Abschnitte, die dann wiederum sehr, sehr groß sind. In Neo sind es ja 40 Level gefühlt, die dann alle separat voneinander sind. Deswegen hat er, und du bist halt auf einer Karte zwischendurch, in einem Menü. In Demon's Souls bist du halt immer in der Welt währenddessen. Also ich bekomme in Neo nie wirklich ein Gefühl für die Welt, in der ich bin, sondern ich habe einfach das Gefühl, als ob ich halt wirklich wie so ein Arcade-Game halt spiele, das mich von einem Level in das nächste wirft und ich weiß gar nicht genau, wie da jetzt die Zusammenhänge sind, ist irgendwie auch nicht so wichtig, weißt du?
Ja, das stimmt. Ja, man kriegt dann auf jeden Fall auf der PlayStation 5 mehr als genug Gelegenheit, das dann nachzuholen. Wie gesagt, erscheint du das Ganze am 5. Februar 2021. Und das war's dann auch schon mit den News für diese Woche, was aber gar nicht schlimm ist, weil wir haben einige Spiele, über die wir gleich reden können.
Oh ja.
Jetzt aber erstmal der Break. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de/hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das für meine Tochter Deko-Wandschild 20x30 cm Holz-Deko-Holz-Bild geschenkt mitbringsel Geburtstag, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mousepads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's-Play-Kanal Time to 3. Bei Hooked erschien unsere Review zur Xbox Series X, in der wir ausführlich unsere Erfahrungen mit Microsofts neuer Spielekiste besprechen, vom Unboxing bis zum Quick-Resume-Feature. Bei Time to 3 ging es munter weiter mit Resident Evil 2 und Silent Hill 2. Außerdem haben Leo und ich das über 20 Jahre alte MMO EverQuest angespielt und das ähnlich alte Action-Adventure Indiana Jones und der Turm von Babel angezockt. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung.
Tom, ich finde das sehr, sehr lustig, dass wir diese News-Sektion hier hatten, weil ich muss gestehen, bis auf diese Sam Max-News habe ich davon auch nichts mitbekommen. Denn ich glaube, ich war, abgesehen von unserer Aufnahme, kein einziges Mal am PC in dieser gesamten Woche.
Ja, und dann das, eigentlich doch, weil die Xbox ist ja, ach egal.
Ach ja, weil das ist genau der Grund. Ich habe halt wirklich diese ganze Woche so leidenschaftlich die Xbox Series X gespielt und getestet und ausprobiert, dass ich tatsächlich die gesammelten News der Videospielindustrie, von denen es dann hier noch relativ wenig gab, zum Glück gar nicht mehr mitbekommen habe.
Ja, ich glaube, da haben sich viele Leute auch gedacht, jetzt ist eine schlechte Zeit, irgendwie die große Ankündigung rauszuhauen, während alle Leute mit den Konsolen beschäftigt sind. Aber ja, dann sag doch mal ein Spiel, mit dem du gerne anfangen möchtest, das du gezockt hast.
Also ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem großen Ding an für mich. Dann haben wir es aus dem Weg. Es sei denn, das geht komplett gegen deine Pläne. Dann würde ich nämlich gerne mit Assassin's Creed Valhalla anfangen. Dieses Spiel habe ich jetzt eine wirklich absurde Menge an Stunden gespielt. Ich bin jetzt wirklich fast 30 Stunden, ich bin 30 Stunden im Spiel drin, etwas über 30 Stunden. Mhm. Und es hat mich wieder sehr, sehr, sehr doll gepackt und ich habe verdammt viel Spaß mit diesem Spiel. Ich habe ja letztes Mal mit dir bereits, nee, haben wir im Podcast darüber geredet schon? Oder war das,
doch,
in dem,
sogar sehr doch, ausführlich. Ja, ne?
Genau, wir haben letztes Mal im Podcast schon darüber geredet und ich kann halt jetzt ein bisschen ausführlicher darüber reden, ob unsere diversen Eindrücke da sich wirklich halten konnten.
Ja, da würden mich auch manche Dinge interessieren. Ich habe es jetzt selbst einfach nur angespielt. Ich bin jetzt gerade erst in England angekommen, also habe diesen Prolog fertig. Und wir haben ja beim letzten Mal schon so ein paar Sachen festgestellt über die Spielstruktur, dass es immer noch sehr ein RPG ist, aber zum Beispiel ein entschlacktes Loot-System hat, dass es Erkundung ein bisschen anders aufbaut, ne, dass du mal random irgendwelchen Fremden begegnest, die dann Quests für dich haben, die aber nicht in irgendeine Liste kommen oder sowas und abgearbeitet werden, sondern so aus der Welt heraus entstehen und dass du irgendwie Charakter-Upgrades über Schätze in der Spielwelt teilweise findest, also dass Skills findest, was natürlich auch die Erkundung sehr motiviert. Hat sich das jetzt alles nochmal bestätigt? Auf der größeren Map ist das immer noch so ein Ding, dass diese Erkundung der Welt dadurch so verbessert wird und dass zum Beispiel das entschlackte Loot-System nach wie vor motiviert. Wie hast du das empfunden?
Ja, das hat sich sehr bewahrheitet. Vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, auch eine der größten Überraschungen an dem Spiel, eben auf die Erkundung bezogen. Wie sehr dieses Spiel einen Fokus darauf legt, dass du dir irgendwie selbst erschließt, wenn du an irgendeinem Ort ankommst, wo du weißt, hier ist etwas, das wird mir auf der Map angezeigt, hier ist ein blauer Punkt hier oder ein gelber Punkt, was auch immer, hier ist irgendwo eine Schatzkiste, aber das ist alle Infos, die du hast. Du kannst noch diese Assassin's Creed-Sicht, Odin's Sense wird es in diesem Falle genannt, benutzen, damit es dir in der Spielwelt so leuchtend angezeigt wird, wo der Schatz jetzt ist, also durch Wände hindurch und durch den Boden hindurch, sodass du weißt, oh, das ist jetzt gerade 20 Meter unter mir, hier muss irgendwo ein Tunnel sein oder sonst irgendwas, aber mehr weißt du halt nicht. Und dann musst du dich auf die Suche begeben. Und manchmal ist es einfach nur, eben was ich gerade gesagt habe, du musst einen Tunnel finden. Ja? Hier irgendwo ist ein Höhlensystem, wo du nur den Eingang finden musst, und that's it, und da kannst du dann die Krähe mit benutzen. Manchmal ist es aber auch ein bisschen anspruchsvoller, dass halt du irgendwo einen Brunnen hast, der abgedeckt ist und du kannst diese Abdeckung wegschießen und dann so in den Brunnen hinunterklettern und kommst so an diese Schatzkiste ran. Oder das ist in einem Gebäude drin, das du nur mit einem Schlüssel öffnen kannst und der Schlüssel ist an irgendeine andere, ich nenne es mal Sidequest, obwohl das hier nicht ganz hinkommt, diese Bezeichnung, aber an irgendeine andere Sidequest gebunden oder dieser Schlüssel hängt am Ende irgendeines Hindernisparcours hier in der Nähe. Also es ist immer sehr lokalisiert. Also jetzt nicht so, dass du dann wahrscheinlich sagst, okay, hier finde ich nichts, ich spiele jetzt 10 Stunden weiter und gucke, ob ich dann was finde, sondern du kannst dir sicher sein, zumindest in allem bis auf einem Fall bisher, hier kann ich jetzt auch unmittelbar was machen, ohne dass ich irgendwie, dass mir irgendein Item fehlt oder so. Eine der coolsten Sachen, die ich bisher hatte, war, da wollte ich wirklich in so ein sehr, sehr großes Gebäude hinein und da gab es nur eine Tür rein und die war halt verbarrikadiert oder beziehungsweise die war einfach abgeschlossen mit so einem Holzhindernis auf der anderen Seite der Tür. Und ich habe eine Weile gesucht nach Öffnungen, wo ich in dieses Gebäude reinklettern kann oder sonst was, habe nichts gefunden und dann beim Umgucken gesehen, dass hinter dem Gebäude so ein Seile zwischen diversen Bäumen gespannt sind. Ich dachte mir so, okay, das muss ja irgendeinen Grund dann haben. Und dann kannst du tatsächlich vom Dach aus ein bisschen rumparkouren, kommst irgendwann bei den Seilen an und dann so zu einer Plattform, die in der Nähe des Hauses ist. Und da liegt ein Brief drauf auf dieser Plattform. Und in diesem Brief wiederum steht dann, ey Leute, das kann doch nicht sein, dass passt doch mal auf, dass dieses Fenster langsam verbarrikadiert wird. Wir haben hier alles komplett gesichert und in diesem Fenster kann man immer noch einfach in dieses Gebäude reingucken. Das ist doch dumm. Und von diesem Brief ausgehend habe ich dann mich von dieser Plattform aus umgeguckt und dann hat gesehen, tatsächlich, hier ist dieses Fenster, wodurch du einfach, also es ist eher so ein kleines Loch in der Wand oder was auch immer, hier, wodurch du halt in das Gebäude reingucken kannst und dann so kannst du dann von dieser Plattform aus einen Pfeil durch das Fenster auf das Türschloss schießen und so reinkommen. Und das ist alles komplett, also das ist an keine Quest gebunden, das Spiel sagt dir jetzt nicht, finde irgendwie das und das, sondern hier, du siehst einfach, hier ist eine Schatzkiste, guck mal, was du machen kannst. Mhm. Und das ist halt total untypisch für sämtliche Ubisoft-Open-World-Spiele. Und also das ist jetzt komplexer als das wird's auch nicht, aber das finde ich auch ganz gut, weil diese Dinger sind immer so, manchmal sind es 30 Sekunden, manchmal ist es wirklich nur 2 Sekunden, manchmal sind es aber auch 3 Minuten. Kurze Momente, wo du mit der Spielwelt interagieren musst, wo du überlegen musst, was könnte ich hier machen. Und das gab's in Ubisoft-Spielen eigentlich noch nie, dass du wirklich auf diese Art und Weise mit der Welt interagierst, statt schlicht und ergreifend abzuarbeiten, weil du weißt, es gibt hier 3 Arten von Schatzkisten, die sind auf 3 unterschiedliche Arten versteckt und that's it. Und das ist so eine der größten Stärken dieses Spieles bisher, weil das zieht sich halt durch alle Aspekte des Spiels, diese Motivation für dich zu erkunden und einfach mal zu machen und mit Leuten zu reden. Leute haben keine Ausrufezeichen im Kopf, wenn sie dir Sidequests geben, sondern manchmal sprichst du einfach mit Leuten, die so ein Symbol als haben, dass du mit denen reden kannst. Das können einfach Shopkeeper sein, das können einfach so Gespräche sein und manchmal geben die dir aber auch einfach so eine Aufgabe, die du mit denen machen kannst. Und das genieße ich total.
Ist es denn aber nicht trotzdem noch so, dass du, wenn du durch die Welt gehst, schon immer einem Icon folgst?
Also jein. In dem Sinne schon. Also du hast ja keine Minimap, sondern einen Kompass, was das schön ist. Es kommt darauf an, du hast 3 unterschiedliche Einstellungen, wie viel Ratschläge du bekommen willst oder wie viel Anweisungen du bekommen willst, wo du jetzt hinrennen sollst. Und ich habe halt die Einstellung, die am wenigsten Tipps gibt und da hast du im Grunde dann nur noch den Kompass. Und was du mit dem Kompass machen kannst, ist halt sehen, wo dein nächstes Hauptziel ist, wo das nächste Questziel ist. Das ist manchmal genau, aber wenn es innerhalb der Quest Sinn ergibt, sagen sie dir einfach nur das Gebiet, in dem das ist. Oder sie sagen dir einfach nur über so Notizen, wie es auch in Odyssey war, das ist nördlich von so und so. Also da gibt es 3 unterschiedliche Abstufungen. Aber was du halt siehst, ist halt dieses goldene Schimmern für einen Schatz oder das blaue Schimmern für ein Mysterium, was manchmal Sidequests sind oder manchmal sonstige Dinge. Aber gerade bei den Schätzen siehst du dann halt einfach, okay, hier in der Nähe ist jetzt der Schatz, aber ich muss ihn jetzt trotzdem noch finden. Deswegen ist es viel mehr, also du musst quasi nicht ständig die Map aufrufen, irgendwas markieren oder so, sondern du kannst einfach rumlaufen und siehst auf dem Kompass jetzt, hier irgendwo ist in der Nähe was und dann renne ich mal dahin und guck mir an, was da ist. Du wirst also schon immer noch geleitet, ja, aber eben nicht so, dass es deine Erkundung ersetzt, sondern dass es sie erweitert.
Okay, aber ist es denn so, dass du manchmal auch irgendwie durch die Welt gehst und du siehst in der Distanz irgendwas Interessantes und sagst dann, okay, da gehe ich jetzt mal gucken, was das ist? Oder ist es eher so, du gehst durch die Welt und dann ploppt eines dieser Icons auf am Kompass und dann folgst du dem? Oder ist es beides? Weil ich denke jetzt halt an so Spiele wie Ghost of Tsushima, die ja sich wirklich vorgenommen haben von wegen, du sollst diese Sachen in der Distanz sehen und das soll die Neugierde wecken, was ja auch so ein bisschen von Breath of the Wild inspiriert ist. Und Breath of the Wild, finde ich, ist dahingehend immer noch Königsklasse, was dieses Erkundungsgefühl angeht.
Also das ist tatsächlich beides, weil nicht alles wird über so einen blauen Punkt angezeigt. Du hast so Sachen wie legendäre Tiere, die du jagen kannst, die wirkliche Bosskämpfe sind und wo du dann Belohnungen bekommst.
Bosskämpfe?
Ja, das sind wirkliche Bosskämpfe. Also das sind manchmal auch mystische Tiere, die es nicht in Wirklichkeit gibt, aber manchmal sind es so einfach 3 riesige Wölfe, gegen die du dann gleichzeitig antreten musst in einem Bosskampf, ja. Und die wurden mir zum Beispiel nicht angezeigt, sondern da sah ich halt da habe ich auf der Map geguckt und sah irgendwie, hier war ich ja noch gar nicht in der Umgebung. Und dann habe ich mich auch einfach in der Spielwelt umgeguckt und habe halt eine große Ruine gesehen und bin dann zu der großen Ruine gerannt und turns out, ja, hier ist ein Bosskampf versteckt, den du machen kannst. Sie machen auch so Sachen wie hier, wenn jetzt ein großes Collectible ist, dann fliegen da Raben um einen großen Baum rum. Ja, also solche Sachen machen sie auf jeden Fall auch. Es ist jetzt aber nicht, also Breath of the Wild Niveau erreicht es da nicht, sondern es ist so eine Mischung. Ne? Es ist so eine Mischung aus dem klassischen, ich habe Icons, die mir sagen, wo was ist, aber ich muss auch wirklich selbst ein bisschen gucken oder ich sollte auch selbst ein bisschen gucken und bekomme so die Möglichkeit, dynamisch Sachen zu finden.
Hat sich denn am Eindruck vom Kampfsystem noch was getan? Das ist ja so ein Ding, sowas relativ Schnelles. Du hast so leichte und schwere Schläge, du kannst parieren und blocken und bekommst dann nach und nach diese Skills durch die Erkundung auch unter anderem. Haben die und auch die Skills, die du durchs Level-Up bekommst, haben die irgendwie das Kampfsystem noch mal merklich verändert oder dir ausreichende Individualisierungsoptionen gegeben? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das ist, also ich glaube, dass es, wenn es einen Punkt gibt, an dem, wegen dem Leute dieses Spiel nicht mögen oder wegfallen von dem Spiel, dann ist es, glaube ich, das Kampfsystem. Ich persönlich finde es voll okay. Es ist halt okay. Ne? Es ist halt nicht dieses große Verkaufsargument, das jetzt alleine sich begeistert, sondern es ist so ein bisschen dieser Mittel zum Zweck, den diese Kampfsysteme eigentlich, diese Kampfsysteme eigentlich immer waren tatsächlich. Und ich persönlich finde es gut. Also mir macht es Spaß in diesem Falle, weil es diese clevere Fortsetzung, finde ich, ist der vorherigen Kampfsysteme und sehr viel schneller und einfacher wurde. Genau, das bewahrheitet sich komplett. Also wenn du Raids hast und so, dann kommst du eigentlich gut durch, indem du die Schlagentaste hältst und dich durch diese Gegner hindurch metzelst mit 2, 3 Schlägen und dann deine Fähigkeiten nutzt, die du noch so bekommst, durch Erkundung in der Spielwelt ebenfalls. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist halt wirklich, wie sich das anfühlt, in dem Sinne nicht, wie die Spielmechaniken sich mir präsentieren, sondern wie es durch die visuelle Präsentation sich anfühlt. Denn ich habe jetzt einen Skill freigeschaltet in meinem Skillbaum, den ich sehr cool finde und der sehr motivierend finde. Da habe ich einen Skill freigeschaltet, mit dem ich in jeder Hand eine Zweihandwaffe halten kann. Was dazu führt, dass ich einfach in einer Hand eine gigantische 2-Meter-Axt und in der anderen Hand ein gigantisches 2-Meter-Schwert habe. Und die gigantische 2-Meter-Axt ist golden und fängt ab und zu Feuer und verbrennt Leute. Und das hat dann komplett eigene Kampfanimationen. Ja, also ich könnte jetzt auch die Waffen anders kombinieren und das hat jeweils eigene Kombos und Angriffsanimationen, die ich da machen kann. Und es unterscheidet sich sogar, in welcher Hand ich die Waffen habe. Also wenn ich die Axt in der einen und das Schwert in der anderen Hand habe, habe ich andere Angriffe, als wenn ich das Schwert in der einen und die Axt in der anderen Hand habe. Das ist alles sehr, sehr cool und das ist dann halt diese ultimative Fantasie dieses Wikingers wirklich, also dieses Fantasie-Wikingers wirklich, mit diesen 2 gigantischen Schwertern irgendein Kloster zu raiden und dann hast du die Wachen da und du sprintst einfach durch die durch und drehst sie um die eigene Achse und du siehst wirklich einfach nur Beine, Arme und Köpfe durch die Gegend fliegen. Das ist dann nicht anspruchsvoll, aber es macht mir sehr viel Spaß.
Irgendein Kloster zu raiden.
Ja, das ist halt voll das Ding. Also, dass du halt hier hinkommst und du hast überall diese Christen in England, die denken sich so, what the fuck? Und du bist halt so, ey, guck mal, die machen sich einmal literally darüber lustig, dass sie den Typen anbeten, der sich an einem Kreuz aufgehängt hat. Also
wenn sie nach England kommen, das habe ich jetzt auch schon gehabt, wo sie da so mit dem Boot vorbeischippern und überall sind gerade irgendwelche Briten und machen da irgendwas, was diesen Glauben repräsentiert und die kommentieren das dann wie so eine Bootstour.
Ja, also ich finde das auch sehr schön, wie da nicht dieses Ding gemacht wird von wegen, ja, wir, die Wikinger sind edle Ritter, die eigentlich nur farmen wollen, wie das in Teilen des Marketings war, sondern hier sind sie wirklich saufende, gröhlende, witzemachende Invasoren, die natürlich auch, also die sind nicht unsympathisch, ne? Sie wollen auch ihr eigenes Leben aufbauen und ihre eigene Stadt aufbauen. Das Ziel ist jetzt nicht einfach nur, das Leben anderer Leute zu zerstören, aber muss man halt auch machen und das ist auch fein. So. Und das finde ich schon echt gut. Das macht mir sehr viel Spaß.
Kloster invadieren macht Robin sehr viel Spaß.
Oh ja, also ohne Frage, wenn ich das, also, naja.
Nun, belassen wir es dabei.
Belassen wir es dabei, ja.
Aber dann kann man ja nochmal, wo du die Charaktere jetzt sowieso schon ein bisschen angesprochen hast, darauf kommen, hat sich das nochmal irgendwie verändert, der Eindruck von den Charakteren, von der Story? Spielst du das Spiel auch, weil es eine Geschichte erzählt, deren Ende du erfahren willst, oder bleibt das eher im Hintergrund? Wie ist das?
Ja, es ist wie so oft in diese, oder wie auch bei Odyssey vor allen Dingen, es ist jetzt weniger die große Geschichte, als mehr viel mehr die Charaktere. Denn die Charaktere gefallen mir wirklich gut. Ich mag das Writing sehr. Dieses Spiel hat deutlich mehr Humor und nimmt sich in vielen Momenten deutlich weniger ernst als seine Vorgänger. Das heißt nicht, dass sich das Spiel nicht ernst nimmt. Also es erzählt schon diese Geschichte von diesem Wikinger-Clan, die sich halt in England breit machen wollen, beziehungsweise die sich da ein neues Zuhause aufbauen wollen und das auch auf ernste und gute Art und Weise. Aber es ist eben ständig auch dieses Augenzwinkern dabei, wir wissen, was wir hier machen, wir wissen, dass das jetzt keine ernste Geschichtsstunde ist, und wir wissen, dass diese Wikinger-Fantasie irgendwie auch eine ziemlich spektakuläre ist und präsentieren die dann auch so. Deswegen, das macht mir wirklich viel, viel Freude, die Charaktere. Es ist jetzt weniger Eivor. Eivor finde ich ganz okay, den Hauptcharakter, kommt aber an Cassandra gar nicht heran, wie ich finde, aber die ganzen unterstützenden Charaktere, die sind wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Du hast Prinzen, du hast angelsächsische Prinzen, die verweichlicht sind und denen du so ein bisschen helfen musst, den Respekt der Wikinger-Invasoren zu gewinnen. Du hast völlig wahnsinnige Wikinger, die schon vor dir dort oder Dänen, die schon vorher da angekommen sind. Was? Entschuldigung, Lucy hat mir gerade einen Post-it zugeschickt, wo steht Okay War drauf. Warum steht hier okay wo auf dem Notizzettel?
Das ist Manipulation.
Ach, weil das ganz okay ist. Ich habe gerade, Eivor ist ganz okay. Und dann hat mir meine Freundin, die ich sehr liebe, einen Notizzettel zugeschrieben, wo steht okay wo. Und sie hasst es gerade, dass ich das gerade der Welt mitteile. Entschuldigung, ich war gerade so sehr verwirrt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich okay gesagt habe. Jedenfalls, diese Support-Charaktere mag ich wirklich sehr. Finde ich super, super, super unterhaltsam, wie unterschiedlich die sind, wie mannigfaltig die sind. Ist auch so ein Aspekt, der mich da wirklich sehr motiviert. Ich muss einen Aspekt noch unbedingt ansprechen, Tom. Und das ist, dieses Spiel ist wirklich also der purste Jank. Also mehr als Assassin's Creed es jemals war. Und das ist für mich endlos faszinierend. Hier trifft wirklich eines in seinen Umgebungsdarstellungen wirklich eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe, trifft straight up auf Elex. Und das habe ich so noch nie gesehen. Das ist sehr faszinierend. In jeder zweiten...
Haben wir das nicht bei, also noch nie gesehen, finde ich aber bei Assassin's Creed auch gewagt, weil wir hatten ja schon ein paar Spiele, die...
Aber nicht
auch
in
so
dieser,
ihre Momente hatten.
Genau, die haben ihre Momente, aber nicht in dieser Form, weil das ist hier wirklich allgegenwärtig. so jede dritte Mini-Quest, die du machst, hat irgendwie ein Ding, dass ein Charakter versehentlich ins Wasser springt und redet, statt vor dir zu stehen, oder der slidet auf den Tisch, oder dein Boot, die Bootsteuerung funktioniert für 10 Sekunden nicht und dann wirst du plötzlich mit 100 km/h nach vorne katapultiert auf die andere Seite der Map. Oder es funktionieren kleine Interaktionen nicht, ich muss immer mal wieder neu laden. Also es sind wirklich sehr, sehr lustige Dinge dabei, es sind aber auch durchaus frustrierende Dinge dabei. Das finde ich, also das merke ich nochmal deutlich mehr als in anderen Assassin's Creed Spielen, wo man es schon deutlich gemerkt hat. Da muss man wirklich Geduld, also nicht Geduld ist nicht das richtige Wort, aber man muss das hinnehmen können, dass du ständig Leute Animationen falsch abspielen siehst, dass während du ein ernstes Gespräch siehst, im Hintergrund siehst, wie irgendeine alte Dorfbewohnerin auf dem Dach klettert und wieder runterspringt. All diese Sachen passieren wirklich ständig. Kann ich sehr gut mit leben, muss ich ehrlich gestehen. Ich könnte darauf verzichten, dass ich immer mal wieder ist übertrieben, dass ich so ein, zwei Mal in meinen 30 Stunden so Mini-Quests neu starten musste, weil einfach Trigger nicht irgendwie registriert werden, aber diesen Jank ansonsten von diesen Animationen und diesen Leuten, die sich seltsam verhalten in Cutscenes, den finde ich eher lustig, muss ich ehrlich gestehen.
Okay, klingt doch aber insgesamt wirklich nach einem Spiel, das dich dann doch tatsächlich wieder richtig abholt, was jetzt nicht selbstverständlich ist auf der einen Seite, auch nicht überraschend auf der anderen, weil du ja sowohl Origins als auch Odyssey richtig mochtest. Hast du schon eine ungefähre Vorstellung, wo das bei dir ranken würde momentan zwischen diesen drei Spielen der neuen Trilogie?
Ja, ich habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht erst vor zwei Tagen, so wie ich diese Trilogie jetzt als Ganzes bewerten und im Verhältnis zueinander bewerten würde. Das fällt mir gerade noch sehr schwer.
Du musst es ja noch nicht beantworten.
Ja, da muss ich, glaube ich, echt für Valhalla dann auch gucken, wie sie das Ende handeln. Mhm. Weil das ist ja eine Sache, die ich wirklich super cool finde an Odyssey, gerade mit dem DLC, den ich da auch mitzähle, was ich richtig, richtig toll fand. Kann ich noch nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall knapp zwischen den dreien, würde ich schon sagen. Eine ganz interessante Sache im Gegensatz zu Odyssey ist übrigens, dass halt diese Entscheidungsvielfalt fast gar nicht mehr existiert. Das war ja so ein großes Ding bei Odyssey, ne? Dass du immer bei jeder Quest und bei jedem Gespräch Optionen hattest und dann auch leichte Konsequenzen dafür, zumindest auf unmittelbarer Ebene hattest, das gibt es wirklich fast gar nicht mehr. Also du hast eine Dialogoption und so, aber die sind halt eher fluff einfach. Und dann hast du ein paar Stellen im Spiel, wo du merkst, okay, hier geht es darum, dass du auch was beeinflusst, aber ansonsten ist dieses Entscheidungsding, dass deine Entscheidungen zählen, wirklich fast raus aus dem Spiel.
Ja, man merkt, dass diese Spiele halt teils gleichzeitig entwickelt wurden und nicht alle Sachen von den Vorgängern immer mitnehmen, ne? Also sie unterscheiden sich ja dann trotzdem noch in bestimmten Kernaspekten, auch wenn sie so von zwei, drei Schritten Entfernung recht ähnlich sind.
Mhm. Ja, genau.
Okay, aber das ist doch sehr schön. Das klingt nach einer Empfehlung von dir für Assassin's Creed Valhalla. Und das freut mich sehr gern. Mir macht das ja bisher auch Spaß. Ich habe ja noch nicht viel gespielt, aber das bisschen im Prolog hat mir auch gefallen. Ich glaube, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dass ich das in irgendeiner Weise durchspielen, aber wahrscheinlich noch weiter spielen werde. Aber bei Assassin's Creed schüchtert mich auch die Größe immer ehrlich gesagt ein bisschen ein.
Ja, das verstehe ich voll. Dieses Spiel ist auch wirklich gigantisch und hat halt verschiedene diese Quest-Ebenen immer noch. Also im Grunde sind es hier mehrere Spiele in einem. Du hast ja auch wirklich deine Siedlung, die mir sehr gut gefällt, wo du eigene jedes Mal Quests drin kriegst, oder Quest klingt immer so MMO-ig, wo du einfach Aufgaben kriegst, die auch hier wirklich eine oft sehr andere Form haben als klassische Quests, wo du allein schon 10, 20 Stunden mit verbringen kannst und dann hast du halt die große Welt und dann gibt's auch noch ein, zwei sehr, sehr coole Twists, auf die ich nicht näher eingehen werde, die dann nochmal ganz andere Fässer aufmachen. Cool. Aber wie ich das immer hoffe, bei einem Assassin's Creed-Spiel gab es auch hier schon einen Moment, wo ich so holy shit laut gesagt habe und die was gemacht haben, was ich sehr, sehr toll fand.
Ja, aber Assassin's Creed, muss ich sagen, ist eine der Reihen, bei der ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt bin auf das Next-Gen-exklusive nächste Spiel. Oder hoffentlich Next-Gen-exklusive Spiel.
Ja, doch, also das wird ja wieder zwei Jahre dauern. Bis wir das nächste sehen, da halte ich das für sehr, sehr sicher. Das ist auch meine ganz große Frage, ob sie sich trauen, einmal zu sagen, okay, wir machen diesen Schritt zurück und nehmen uns doch mal wirklich eine einzelne Stadt oder sowas in der Art, wofür wir dann sagen können, hier haben wir alle Grafikpower drin. Ja, also wir müssen jetzt keine gigantische Welt realisieren, sondern machen was Kleineres wie Unity und hauen da richtig, richtig rein. Und
dafür auch die Interaktivität mit der Welt erhöhen oder sowas. Das fände ich auch super spannend. Das ist halt, glaube ich, immer zumindest in den Augen von Marketingleuten schwer zu verkaufen, wenn die Welt kleiner ist als vorher. Vor allem, wenn sie wesentlich kleiner ist als vorher, weil einfach nur eine Stadt im Vergleich zu England ist immer so. Aber es ist so, es würde mich auch sehr freuen, weil es mal wieder was anderes wäre. Und ich glaube, das würde der Reihe auch irgendwo gut tun. Müssen wir einfach mal abwarten. Vielleicht kriegt man ja im nächsten Jahr schon die Ankündigung dafür oder den Leak.
Ja, den schon eher. Die Ankündigung wird wieder bis zum Jahr des Releases auf sich warten lassen, bin ich mir sehr sicher, aber den Leak, da können wir, glaube ich, schon vorher drauf hoffen. Ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, wir sind absolut in der Zeit drin, wo die Leute extreme Nostalgie für das alte Assassin's Creed haben, weil das haben wir ja wirklich seit Unity nicht mehr gehabt und das war kein besonders gutes Beispiel dafür. Deswegen würde ich sagen, wir haben es eigentlich seit Syndicate nicht mehr so richtig. Nee, Syndicate war ja nach Unity, ne?
Ich wollte gerade sagen,
ja. Ja, stimmt, ich habe Syndicate. Das haben wir seit Syndicate nicht mehr gehabt. Da würdest du viele Leute mit kriegen und dann könntest du halt auch noch einfach richtig, richtig auf die Grafik auf die Grafikleistung irgendwie hinweisen und drücken und dann wäre das schon was sehr Cooles, finde ich.
Aber bis dahin haben wir ja erstmal das Prince of Persia Remake, auf das wir uns freuen können. Wir machen ja, weiter
nach dem 13 Remake haben wir das worauf wir sich freuen können.
Oh Gott, ja, das 13 Remake. Ah. Ja, das haben wir tatsächlich nicht gespielt, aus Gründen. Yakuza Like a Dragon, damit habe ich ein bisschen Zeit verbracht. Das ist jetzt auch auf der Series X erschienen. Das gibt es aber auch auf der Xbox One, auf der PlayStation 4 und dem PC und ab März auch auf der PlayStation 5. Und ich habe es jetzt noch nicht mega lang gespielt. Von den Spielen, die ich auf der Xbox gespielt habe, am meisten aber noch nicht mega lang. Ich bin da in Kapitel 3 drin, irgendwie 5-6 Stunden oder sowas. Und es fühlt sich alles immer noch sehr nach Prolog und Intro an. Weil holy shit, dieses Spiel ist in seinen ersten 3 Stunden, ich glaube, zu 90% nicht interaktiv. Es ist so viel Story und ich hadere mit mir, ob ich sage, das ist nicht gut, weil mir war es egal. Also ich habe dem sehr gerne zugeguckt, ja. Auch wenn ich mir dachte, okay, jetzt würde ich gerne auch mal ein bisschen was über dieses Kampfsystem erfahren. Ja. Aber ich fand, die Story und die Charaktere haben halt sofort wieder funktioniert. Du spielst Ichiban, das ist ein junger Yakuza, natürlich mit einer tragischen Vergangenheit, aufgrund derer er eine große Loyalität hat für seinen Boss und für seinen Boss und für einen anderen, für ein anderes Yakuza-Mitglied im Wesentlichen, nimmt er dann quasi einen Mord auf sich und geht dafür in den Knast. Das könnte Yakuza-Leuten bekannt vorkommen, Yakuza-Fans bekannt vorkommen, Yakuza-Leuten auch.
Ja. Den Yakuza und unter euch kommt es vielleicht bekannt vor.
Und dann gibt es einen Time-Jump. Und dann spielt es wirklich im Jahr 2019 und nicht nur in Kamurocho, sondern auch noch in einem anderen Ort, dessen richtiger Name mir gerade entfallen ist, Yaku, irgendwas, ich will es jetzt auch nicht falsch sagen. Und es fühlt sich wieder sehr nach klassischem Yakuza an. Also auch wenn du durch die Straßen gehst oder sowas, ne, am Anfang bist du ja in Kamurocho unterwegs und erkennst auch die Straßenecken wieder und die Geschäfte wieder und kannst dann da wieder reingehen und kannst ins Arcade und so ein Kram. Und das wirkt alles bekannt, aber es ist jetzt halt so, wenn du auf der Straße Feinden begegnest, dann wird halt ein rundenbasiertes Kampfsystem gestartet, weil Ichiban direkt am Anfang sagt, wirklich in einer der ersten Cutscenes, er sieht sich als Held. Ne, er ist zwar Yakuza, aber so ist ja immer irgendwie dieses merkwürdige Ding der gutherzigen Yakuza. Also wenn er irgendwie Geld eintreiben muss, dann drückt er nochmal ein Auge zu, genau. Oder macht irgendwas, um demjenigen zu helfen und so. Und er sieht sich als Held wie in Dragon Quest. Und es wird wirklich Dragon Quest erwähnt direkt. Und das äußert sich dann eben auch spielerisch so, dass es ein rundenbasiertes Kampfsystem hat. Das ist ein JRPG im Wesentlichen, was du hier spielst. Und eins, das sehr snappy ist, sehr schnell ist. Du hast deine Befehle, die sind gemappt auf die 4 Face-Buttons und es geht super schnell von der Hand, irgendwie auf Angriff zu drücken, auf eine Fähigkeit zu drücken, die dann auszuwählen, die einen Feind auszuwählen und sowas. Die sind dann so leicht interaktiv, also dass du zum Beispiel mal X smashen musst, um die Angriffskraft einer Attacke zu erhöhen oder so halt immer so kleine Quicktime-Events machst bei Spezialangriffen. Und das hat mich am ehesten noch erinnert an sowas wie Persona, weil ich glaube, da funktioniert die Steuerung sehr ähnlich. So müsst ihr es euch vielleicht so ein bisschen vorstellen. Und es ist faszinierend, wie mit was für einer Leichtigkeit diese Reihe den Sprung macht in quasi ein anderes Genre, weil du halt vorher actionbasierte Kämpfe hattest, und zwar die ganze Serie über und die immer mit so leichten Abweichungen, aber es fühlte sich schon recht ähnlich an. Und das hier fühlt sich halt sehr anders an, aber es passt trotzdem super rein. Und es hat auch so viele nette Touches, dass wenn du irgendwie bestimmte Level-Ups oder so ein Kram bekommst oder ein Teammitglied deiner Party beitritt, dass dann so ein wirklich so ein Retro 16-Bit-Jingle abgespielt wird. Also auch da sind so die Dragon Quest-Allüren, die dann hochkommen. Und du siehst so, wie die Stats hochgehen und du hast halt so Stats wie Magic, obwohl das alles so ein realistisches Setting ist. Und ich habe halt jetzt gerade einen Charakter zubekommen, der funktioniert so ein bisschen wie ein Magier. Der hat halt einen Regenschirm statt einen Zauberstab und den schwingt er dann so nach oben und macht eine Attacke, die heißt Pigeon Raid, also einen Taubenangriff. Und dann kommen halt ganz ganz viele Tauben angeflogen auf den Gegner und machen Schaden auf den. Und so ein Scheiß passiert dann hier in dem Spiel. Und ich hatte jetzt gerade erst so eine Tag-Team-Attacke bekommen, wo beide Charaktere zusammen in einer richtig aufwendigen Animation Moves kombinieren und der eine nimmt sich dann ein Feuerzeug und spuckt dann so einen Feueratem auf den Gegner und dann kommt von links der andere und macht so einen Dropkick ins Gesicht. Und das sieht halt super cool aus. Und es ist auch schön inszeniert, wenn irgendwie der letzte Schlag kommt, ist das wie auch in den vorherigen Spielen, dass so ein Zeitlupe kommt und das wird alles ein bisschen cooler inszeniert und so, wodurch dann auch entsprechend Impact vorhanden ist von den Angriffen. Das ist, ich stehe gerade noch am Anfang von dem ganzen Ding, ne? Ich habe noch nicht einen Summon gehabt oder sowas, was es ja auch gibt in dem Spiel, was ich ja schon in Trailern gesehen habe. Aber merke direkt, dass es Spaß macht, merke direkt, dass ich mich dann auch freue, wenn ich irgendwie Equipment finde und das ausrüste, was halt Stats verbessert. Aber gleichzeitig ist es die ganze Zeit so surreal, dieses realistische Setting zu haben und diese Reihe zu haben, die eigentlich immer gleich funktioniert hat und jetzt funktioniert sie so anders. Aber total Respekt, dass es gut funktioniert, weißt du?
Ja, voll. Also ich bin da wirklich, ich bin noch wirklich in diesen allerersten 2 Stunden drin, wo man nichts macht, außer Cutscenes zu gucken. Ja. Und hab da halt dann, also ich hab da mal zum Launch der Konsole reingeguckt und dann war mir auch relativ fix klar, dass ich mich halt jetzt erstmal für ein Spiel entscheiden muss. Und das wurde dann erstmal Assassin's Creed. Aber danach ist dann sehr wahrscheinlich Yakuza sein, wo ich einsteige. Und die wenigen Kämpfe, die ich hatte, also es fühlt sich total flüssig an und smooth. Und alles ist so.
Genau.
Weiß ich, es ist halt so ein bisschen so dieses Persona 5-Gefühl von dieses Hut ist so toll und es geht alles so gut ineinander über. Nicht ganz so stilisiert wie in Persona 5 natürlich, nee. Aber es ist trotzdem so. Diese hohen Produktionswerte scheinen hier jede Sekunde durch. Und das mag ich sehr.
Ja, auch wenn du ein Level-Up hast und du siehst deinen Charakter dastehen und die Stats werden links und rechts angezeigt, die sich verbessert haben, das finde ich, sieht richtig cool aus. Mhm. Ich finde generell, Yakuza 7 ist ein hübsches Spiel, gerade in Cutscenes und sowas, wenn die das alles mit Kameraeinstellungen und Lichtstimmung entsprechend inszenieren und du dann auch so die Details an den Charakteren erkennst und dir denkst, die haben einfach quasi realistische Aufnahmen von so ziemlich jeder Art von Anzugsstoff gehabt die auch genutzt, weil das sieht alles so zum Anfassen aus. Mhm. Im Spiel selbst kommt es immer so ein bisschen drauf an, ob gerade Tag ist oder nicht, weil bei Tag sieht, finde ich, nicht so spektakulär aus. Aber dann bei Nacht, wenn dann auch die Neonlichter und so in der Stadt angehen, das sieht wieder top aus. Ich mag gerade sehr, was es für einen Story-Sprung macht, will da nicht allzu viel erzählen, aber wie ihr euch vorstellen könnt, anhand der Geschichte gerade mit dem in Knast gehen, Ichiban macht dann sehr quasi einen Abstieg erstmal durch und muss dann wieder sich hochkämpfen. Und da bin ich gerade sehr gespannt, wie das stattfinden wird und freue mich halt jetzt auch endlich ein festes zweites Partymitglied zu haben. Aber muss auch dazu sagen, also ich bin ja an einem Punkt, bei dem sind die Kämpfe noch nicht so komplex, weil meine Optionen noch nicht so komplex sind. Also ist auch schon so, dass diese Random Encounter, die keine Random Encounter sind, weil du siehst die Leute auf der Straße, die auf dich zukommen, da kannst du auch oft einfach nur Angriff spammen. So. Mhm. Einfach weil zum einen der Anspruch noch nicht so hoch ist und zum anderen deine Optionsvielfalt auch nicht so hoch ist. Und das wird sich halt erst noch ergeben. Dass es trotzdem Spaß macht, liegt halt daran, dass es sich so smooth steuert und so toll aussieht mit den Animationen und so ein Kram. Und ich mag auch sehr, du musst auf Position achten. Ne? Also die Leute laufen immer so ein bisschen hin und her während des Kampfes. Da hast du keinen Einfluss drauf. Und wenn du zum Beispiel einen Gegner angreifst und ein anderer Gegner steht in dieser geraden Linie von deinem Charakter zu deinem Ziel, dann kann der den angreifen und beim Angriff hindern. Mhm. Was mich erinnert an so alte Infinity Engine Spiele, wo du auch so gelockt sein kannst in deiner Position. Also du musst da auch rauf gucken, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Oder auch so Sachen wie, wenn dein Charakter in der Nähe von einem Fahrrad steht oder sowas und du angreifst, einen ganz normalen Angriff machst, nimmt der es automatisch und macht quasi einen stärkeren Angriff mit diesem Gegenstand. Also du kannst auch so ein bisschen quasi abwarten und gucken, okay, jetzt steht er in der richtigen Position, jetzt greife ich an. Oder auch so Sachen machen wie, okay, einer meiner Charaktere hat jetzt den Feind mit seinem Angriff zu Boden geschlagen. Also mache ich sehr schnell den nächsten Angriff mit dem nächsten Charakter, weil solange der noch liegt, kriegt der mehr Schaden. Mhm. Du hast also, obwohl das quasi rundenbasiert ist, immer noch eine sehr aktive Komponente drin, dass du die ganze Zeit das Kampfgeschehen auch beobachtest und jetzt nicht einfach nur auf die Menüs gucken kannst oder so ein Kram. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe, dass diese Dynamik beibehalten wird und eventuell sogar noch steigt im Laufe des Spiels. Aber also ich bin da wieder voll drin. Mich wundert auch, dass mich die Story sofort wieder so kriegt. Also eigentlich wundert es mich nicht, aber es ist einfach schön zu sehen, weil ich direkt wissen will, wie das weitergeht.
Oh ja, also da habe ich auch gar keine Zweifel nach der ersten ein, zwei Stunden, dass es mir genauso gehen wird wie dir.
Okay, das soll es dann jetzt aber erstmal zu Yakuza Like a Dragon gewesen sein. Wir haben noch ein paar andere Spiele auf der Liste. Nehmen wir doch einfach mal Dirt 5, Robin, um hier genretechnisch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Erschien auf PlayStation 4, Xbox One, PC, Series X und dann jetzt auch PlayStation 5. Und ist ein Spiel einer Reihe, die wir sehr mögen, über die wir ja auch schon geredet haben. Wie hast du denn jetzt den neuen Teil hier empfunden? Hat das direkt wieder Spaß gemacht? Hat diese Arcade-Sache funktioniert? Wir haben ja ein bisschen schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung du jetzt mit dem Spiel schon gesammelt hast.
Ja, also ich habe es auch, das ist so das Spiel, was ich am zweitmeisten gespielt habe auf der Konsole, einfach weil es ein schöner Kontrast ist und so eine schöne Ergänzung zu Assassin's Creed, was man so zwischendurch einfach an- und reinwerfen kann und wo man auch nur mit 5 bis 10 Minuten spielen kann, und das ist gut so. Ja, also es gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich habe ein paar, so ein, zwei Einschränkungen im Kopf, aber es gefällt mir, ich habe es letztes Mal gesagt, am letzten Monat, dass es mir sehr, sehr gut gefällt, und das tut es auch immer noch. Es hat wirklich ich habe es nicht mitgezählt, aber es hat eine große Anzahl sehr unterschiedlicher Maps, die wirklich Freude, also es macht wirklich Freude, einfach zu entdecken, was als nächstes kommt, weil das so, so unterschiedlich ist und dadurch dann auch so spaßig ist. Es gibt ein bisschen zu wenig unterschiedliche Autoklassen, würde ich sagen. Also das wiederholt sich dann recht schnell. Also das ist ein bisschen im Kontrast zu den unterschiedlichen Maps. Was für mich bisher so der größte Kritik, also es gibt zwei zentrale Kritikpunkte. Einer ist ein relativ kleiner und der ist so die Präsentation der Karriere. Denn die Karriere besteht schlicht und ergreifend daraus, dass du so eine Art Turnierbaum hast aus Dutzenden und Aberdutzenden, also es sind Hunderte von Events, die du halt machen kannst, um in die nächste Liga aufzusteigen, was aber einfach nur ist, hier sind mehr Rennen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas sich wirklich verändert, wenn du in den Ligen aufsteigst, sondern es ist einfach nur, das Menü bekommt eine andere Farbe. Das ist es im Grunde eigentlich. Du hast keine Cutscenes, du hast keine Charaktere, die du siehst oder sonst irgendwas. Sie wollten aber trotzdem so eine Meta-Story reinbringen, aber halt ganz, aber Codemasters wollte offensichtlich halt keinerlei Geld da rein pumpen, das auch zu realisieren. Deswegen, was du jetzt hast, ist, du hast nur dieses Menü, wo du das nächste Rennen auswählst, und immer mal wieder startet da einfach ein ellenlanges Gespräch im Hintergrund. Und zwar auf zwei Ebenen. Du hast einmal einen Podcast, einen In-Game-Podcast, wo zwei Leute darüber reden, was gerade passiert, und das ist ziemlich cringy immer mal wieder und nicht so wirklich lustig und viel zu lang. Aber dann hast du auch, das wurde vorher beworben, du hast Troy Baker und Nolan North als zwei Charaktere.
Oh, stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen.
Aha. Troy Baker ist AJ, das ist so ein bisschen so dein Chef, glaube ich. Wie gesagt, du siehst ihn nie, du hörst ihn nur im Hintergrund, wenn du durch Menüs durchgehst, der so ein bisschen dir auf die Spur da hilft. Und dann hast du jetzt wirklich sehr, sehr spät erst im Vergleich, den habe ich gerade erst mal gehört, Nolan North, der so Troy Bakers Konkurrent ist. Und die führen dann Gespräche und geben Interviews und reden über ihre Rivalität, aber immer nur in diesen Menüs. Und wenn ich jetzt nicht gerade, also du bist in diesem Menü, wählst ein Rennen aus, dann wählst du ein Auto aus und kannst dann noch die Lackierung des Autos auswählen, und dann geht's direkt wieder los. Mehr kannst du auch gar nicht da machen. Und wenn du nicht gerade eine neue Lackierung baust für dein Auto, dann bist du nie länger als irgendwie 5 bis 10 Sekunden in diesen Menüs, und diese Dialoge brechen dann halt immer ab, wenn du ins Rennen gehst und die Ladezeit startest für das nächste Rennen. Aber die gehen teilweise 3 bis 4 Minuten, wo dann Christopher Nolan darüber redet, wieso er nicht glaubt, dass Troy Baker auf seiner Ebene ist im Skill. Und das wirkt halt so reingeschoben in dieses Spiel, aber ohne, dass da irgendwo Platz für wäre. Du musst dann im Grunde einfach nur in diesem Menü bleiben, wo du das nächste Rennen auswählst, und den Bildschirm anstarren und dir halt dieses Audio-Tagebuch jetzt anhören, wie die da Stunden und Stunden lang vor sich hinreden. Und das finde ich wirklich super, super, super weird. Das hätte man echt besser machen können. Es ist halt kein großer Kritikpunkt, weil du kannst einfach das Rennen starten und who cares, aber also ich finde es halt schade, dass sie dann nicht zumindest irgendwie das gemacht haben, was sie in Dirt 2 gemacht haben. Du hast halt noch nicht mal so diese Menüstruktur, wo du in deinem Trailer bist oder so, ja, wo sie da so ein bisschen dich in der Spielwelt verankern. Das gibt's alles nicht so wirklich. Deswegen wirkt das sehr halbherzig.
Das ist auch so eigenartig, weil wer hat danach gefragt?
Ja.
Weißt du, wenn, ja, wenn du so vom vorherigen Dirt kommst oder einen der alten Spiele der Reihe und dann hierzu und das auf der Feature-Liste siehst, dann denkst du dir erstmal nichts dabei, aber so klingt's ja wie, es wäre schon besser, wenn es nicht da wäre, weil es dich so eher vom Kopf stößt. Aber ich frage mich, ob es auch Leute gibt, die dann wirklich sagen, okay, nee, ich höre mir das jetzt alles an und ich finde es auch gut. Mhm. Und das trägt was dazu bei.
Ja,
aber ich kann es mir schwer vorstellen.
Das kann ich mir auch sehr, sehr schwer vorstellen, dass sich das irgendjemand wirklich anhört. Und dann auch halt, fucking Troy Baker und Nolan North dazu zu holen, die bestimmt nicht günstig waren, dafür, das ist super, super, super weird, wie ich finde.
Vielleicht kann da in Zukunft Take-Two auch Cutscenes
finanzieren. Das könnte natürlich sein. Also das ist halt, wie gesagt, trotzdem ein relativ kleiner Kritikpunkt. Der größte Kritikpunkt ist für mich, dass der Schwierigkeitsgrad sehr, sehr all over the place ist. Also du kannst halt das klingt so, als ob es viele sind. Du kannst irgendwie 2, 3 Fallhilfen ein- und ausstellen und hast dann halt deinen Karriere-Schwierigkeitsgrad, den du einstellen kannst. Und ich habe den eigentlich auf normal stehen und in den meisten, oder nicht in den meisten, aber ich sage, doch schon in sehr, sehr vielen Rennen überhole ich die alle in der ersten Runde und gewinne dann, und dann ist es im Grunde eine Time-Trial für mich, wo ich mit riesigem Abstand gewinne. So, das ist meistens oder sehr oft, wenn auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Dann gibt es manche Rennen, wo es sehr knapp wird, was eigentlich ja perfekt ist, wo ich richtig kämpfen muss. Und dann gibt es aber auch einzelne Rennen, wo ich das Spiel auf sehr einfach stellen muss. Also nicht nur auf einfach, sondern auf sehr einfach und selbst dann Probleme habe zu gewinnen. Und das ist halt wirklich, und wo ich auf normal gar keine Chance habe. Also ich habe wirklich schon mal eine Dreiviertelstunde an einem Event ganz neu gestartet, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und das sind halt die Rennen, in denen du keinen Grip hast, sondern nur durch die Gegend driftest. Wenn du auf Eis bist. Oder es gibt einen so ein Auto oder einen so ein Autotyp, ich weiß nicht genau, wie der heißt, wo die komplett darauf ausgelegt sind, dass wenn du einmal ein bisschen einlenkst, du sofort driftest und dann fährst du im Grunde so Nesca-Ovale auf Schotter entlang oder auf Erde entlang und triffst dann einfach durch die Gegend. Und da musst du dann auch wirklich mit dem Gas geben, ein bisschen aufpassen, und das kriege ich mit Controller überhaupt nicht hin, was sie da von mir wollen. Also das habe ich wirklich lange versucht, bis ich so richtig durchfrustriert war, und muss einfach sagen, das schaffe ich einfach, das kann ich einfach nicht, das geht irgendwie nicht. Und da habe ich dann tatsächlich auch sehr einfach stellen müssen. Und das habe ich halt immer mal wieder, so diese krassen Progression-Blocker. Und das hatte ich halt in diesem Spiel oder in diesen Spielen eigentlich noch nie. Und das wirkt für mich sehr, sehr seltsam.
Kommt dann ansonsten ich weiß nicht, ob es Festival-Atmosphäre ist, aber schon so ein bisschen, die Trailer haben das sehr suggeriert. Kommt das denn rüber oder funktioniert es bei dir, dass das Spiel generell ein bisschen farbenfroher ist und visuell abwechslungsreicher als die vorherigen Spiele?
Das schon. Du hast halt, also das vielleicht auch dadurch, dass du immer mal wieder auf diesen braunen Rennstrecken unterwegs bist, die ja nicht so spektakulär sind. Dadurch können dann die wirklich beeindruckenden Rennstrecken noch mehr auftrumpfen, als sie sowieso schon tun. Also ja, das ist wirklich ein sehr lautes, farbenfrohes, buntes Feel-Good-Spiel, würde ich auch sagen, ja.
Aber motiviert es dich dann? Also, ne, du hast ja die Progression schon ein bisschen angesprochen. Gibt es dann da trotzdem Sachen, die motivieren, wo du denkst, okay, ich arbeite jetzt darauf hin?
Ja,
oder ist es eher so ein Ding von, na, das Rennen macht halt Spaß und ich klicke mich dann hier so durch, aber es könnte auch eine komplett andere Struktur sein?
Ja, es ist voll Zweiteres. Also, du hast, wie gesagt, nicht so viele Autos, und die Autos, die du dann hast, die haben halt ein klares Ranking. Also kaufe ich mir im Grunde das Beste oder eines der beiden Besten, und dann muss ich auch nie wieder ein Auto in dieser Fahrzeugklasse kaufen. Dann kannst du halt neue Lackierungen freischalten, I guess. Aber das ist alles nicht so wirklich motivierend für mich. Also da ist am ehesten die Rennstrecken, die man sieht, wobei das ja keine wirklich klassische Progression ist. Für mich ist es wirklich der unmittelbare Fahrspaß. Auf was hinarbeiten tust du da eigentlich kaum.
Dann ist es ja immer noch nicht ganz das Dirt, was wir wollen.
Ja, nicht, also ich schätze nicht ganz, aber nur auf so einer Meta-Ebene nicht ganz, weil beim Fahren selbst und die Autos, die du fahren kannst und die Rennstrecken, die du fahren kannst, da ist es schon ziemlich exakt das, was ich will. Deswegen, ich kann da nicht wirklich traurig oder böse drüber sein, muss ich sagen.
Na, dann ist das ja aber auch das Wichtigste. Also, ja, wenn du dann sagst, so wie du auf der Strecke bist, ist der Rest dann, rückt vielleicht auch eher in den Hintergrund, dann wurde ja der Kern richtig umgesetzt und das von der limitierten Erfahrung, die ich habe, kann ich auch nur bestätigen, weil die paar Rennen, die ich gefahren habe, haben mir auch direkt Spaß gemacht. Ich fand das sehr schön, dass sich das so ein bisschen arcadiger spielt und mochte auch direkt die Streckendesigns sehr gern, weil das eben mal so ein bisschen abwechslungsreicher ist. Deswegen freut mich das dann auch zu hören, dass du dann trotzdem sagst, nee, das ist schon ein spaßiges Spiel. Mhm.
Schön, gerade kurz was getrunken. Ja, also Zustimmung zu allem. Das ist wirklich, wenn man auf diese Arcade Racer steht, kann man da es wirklich für Vollpreis kaufen, wie ich finde. Mhm. Und man bekommt dann nicht das krasseste, größte, spektakulärste Paket aller Zeiten, aber man bekommt ein sehr gutes Spiel in diesem Genre. Und zwar ein so gutes, wie ich es zumindest jetzt seit auch langer Zeit nicht mehr gespielt habe, wenn wir mal sowas wie Open-World-Spiele wie Forza Horizon ausklammern.
Schön. Wir machen mal wieder einen sehr starken Genrewechsel und kommen zu einem Musikspiel, über die wir ja relativ selten reden. Und jetzt ist von Harmonix, den Machern von Rock Band, ein neues Spiel erschienen namens Fuser für PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Series X und PlayStation 5, das 60-70 € kostet und ein eigenartiges Konzept ist, denn was du hier machst, ist, du bist quasi ein DJ auf einem Music Festival oder wie würdest du es beschreiben?
Nee, genau das ist es.
Ja. Erklär mal oder versuch mal in Worten zu erklären, was genau man da macht.
Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also du bist, wie du bereits sagst, stell dir so ein klassisches riesiges Festival Tomorrowland oder sonst irgendwas vor, gigantische Bühnen, du stehst dort und du mixt halt Songs und du hast dann Dutzende Songs zur Auswahl, obwohl das ist, glaube ich, schon zu viel gesagt, weil wir haben in unserem Review-Version direkt das VIP-Paket damit bekommen, wo nochmal mehr Songs drin sind. Sieht man hier, wie viel?
Ich kann mal nachgucken, du kannst ja.
Ja, genau, schau mal nach. Also es sind auf jeden Fall, sind sehr viele Songs, die du hier hast. A la Couleur, ne? Du hast Never Gonna Give You Up. Du hast LMFAO, Party Rock Anthem. Du hast Justin Timberlake, du hast fucking Rage Against the Machine, du hast Nightwish. Also alle möglichen Musikstücke in allen Genres. Und dann kannst du die miteinander kombinieren. Und das hört sich halt weird an, ne? Stell dir mal vor, du sagst jetzt, ich habe jetzt einen Song, wo ich die Lyrics und die Gitarre von Rage Against the Machine, Killing in the Name of habe und ich kombiniere das mit den Synthesizern und dem Bass von LMFAO's Party Rock Anthem. Und da kommt wahrscheinlich ein mega lustiger Albtraum bei raus in deinem Kopf und exakt das kommt dann auch im Spiel bei raus. Das ist wahnsinnig cool, was Harmonix hier gebaut haben. Du hast vier Du hast vier Slots auf deinem DJ-Set, ja, wo du vier unterschiedliche Musikstücke reinslotten kannst. Und jedes Musikstück ist auch in vier unterschiedliche Kategorien unterteilt. Also du hast immer die Voice, die Lyrics, also den Sänger. Nicht immer, also es gibt einzelne Songs, die haben keinen Sänger, aber im Normalfall hast du den Sänger. Du hast Gitarre und Bass, was jeweils eines ist. Und manchmal haben bei irgendwelchen Dance-Songs ist es dann ein Synthesizer statt ein Bass zum Beispiel. Und du hast die Drums. Ja, also diese sind immer vier unterschiedliche und im Detail unterscheidet sich das dann manchmal von Song zu Song, ob hier ein Bass oder ein Synthesizer dargeboten wird zum Beispiel. Aber es sind immer, diese Songs werden immer in vier unterschiedliche Teile aufgeteilt. Und diese vier unterschiedlichen Teile komponierst du dann halt miteinander, wie ich das gerade gesagt habe. Und das ist super, super faszinierend, weil dieses Spiel was sehr, sehr Cleveres schafft. Dieses Spiel schafft es, dass du im Grunde einfach nur probieren kannst und es kommen immer coole Sachen bei raus, weil entweder die sind so fucking, das ist so fucking schlimm, dass es unfassbar lustig ist.
Yep.
Oder, und das ist tatsächlich dann das Highlight für mich, was immer wieder passiert, du willst so komplette Nightmare Fuel produzieren und plötzlich hört sich das gut an. Und plötzlich bemerkst du, dass diese eine, dieser Bass mit diesem Schlagzeug und fucking Nightwish Bring Me to Life. Ist Nightwish? Welcher Nightwish-Song ist noch? Lucy? Weißt du noch, welcher Nightwish-Song bei Fuser dabei ist? Es ist Evanescence, genau, Entschuldigung, es ist nicht Nightwish, es ist Evanescence Bring Me to Life. Vielen Dank, liebe Lucy, für diese Verbesserung. Sehr, sehr wichtig. Call Me Maybe ist auch mit dabei, genau. Und das dann zu kombinieren und zu denken, das wird jetzt so scheiße, und dann hört sich es aber gut an, das ist halt sehr, sehr geil, weil dieses Spiel gibt sich dann halt eine sehr Mühe, das aufeinander auch zu pitchen. Das Spiel verlangsamt dann automatisch die Songs oder verschnellert sie, sodass das zueinander passt. Und das kannst du dann auch alles manuell ändern. Du kannst die Geschwindigkeit manuell jederzeit einstellen, diese Songs. Du kannst, oder der einzelnen Teile, du kannst in welchem Key die singen, was mir halt gar nichts dann natürlich sagt, also in welcher Tonlage. Und ganz, ganz, und kannst einzelne Instrumente da reinspielen, das schaltest du mit der Zeit frei. Also das ist da wirklich eine extrem große Macht, die über diese Songs und die miteinander zu kombinieren. Aber du kannst auch einfach diesen Controller in die Hand nehmen und losspielen und da kommen sofort coole Sachen raus.
Ja, es gibt ja auch richtig so einen Freestyle-Modus, wo du einfach nur Songs mixt, ohne dass da jetzt eine spielerische Komponente eine große Rolle spielt.
Genau.
Während du in der Kampagne ja wirklich so Ziele bekommst und so ein Kram, die dann so ein bisschen in eine Richtung gehen, benutze jetzt mal diese Art von Track, also irgendwie eine bestimmte Genre, und das musst du dann reinmixen und das gibt dir dann Punkte mit dem Publikum und so ein Kram. Ich habe jetzt übrigens mal nachgeguckt, es sind wohl im Basisspiel 86 Tracks und 25 sind VIP-Edition exklusiv. Aber ich mag auch, dass es sehr unterschiedliche Sachen sind. Also, dass du irgendwie einen Rick Astley mit 50 Cent mischen kannst und so, ist schon gut. Ja,
es ist so lustig. Und es ist wirklich so, so toll. Also, das war wirklich so ein Ding, wo ich dachte, okay, das hört sich wie ein super Konzept an, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das zum Spiel macht. Und
ich habe Angst, dass das der Grund ist, weshalb es sich potenziell dann wieder nicht so gut verkauft.
Ja, das Gefühl habe ich dann auch sehr, weil es natürlich auch dann zum Launch sehr untergeht in der nächsten Konsolengeneration. Du kannst, was ich auch gemacht habe, ist, du kannst so Koop-Mix-Freestyle machen, dass quasi der Song alle irgendwie 30 Sekunden wechselt, dass ein anderer jetzt mixt im Online. Aber du kannst auch einfach als Zuschauer das da reinhören. Also du kannst sagen, ich will als Spectator online gehen und kannst dir einfach die DJ-Sets von anderen Leuten anhören, was ich auch gemacht habe. Das ist super cool. Ich habe sowas noch nie gesehen und sowas noch nie gespielt.
Oh ja.
Und es hat einen schönen bunten Grafikstil, sieht so sehr aus wie Dance Central. Hat, du hast es bereits mal kurz erwähnt, auch eine Kampagne mit 6 unterschiedlichen Kapiteln, so also ein bisschen Story Zwischensequenzen zwischendurch, also wirklich noch ein bisschen.
Oh Gott, diese Zwischensequenz, die direkt am Anfang kam, fand ich aber sofort sehr schlimm.
Ja, da würde ich jetzt auch nicht groß widersprechen. Das ist auch ein bisschen cringy alles, aber trotzdem finde ich gut, dass es da ist. Und da geben sie dir dann wirklich Missionsziele und mach das jetzt und geben dir halt nach und nach die Spielmechaniken, weil das dauert. Also ich habe auch noch nicht alle freigeschaltet, alle Spielmechaniken, weil es wird dann auch sehr komplex mit der Zeit, wenn man damit denn so interagieren möchte. Du schaltest halt ganz, du kannst deinen Charakter komplett erstellen, schaltest da ganz viele Customizing-Options frei für deine Bühne, für deine Effekte. Also ich finde das wirklich richtig, richtig toll. Ich glaube, das sollte sich jeder, der Interesse an Musikspielen hat, unbedingt mal näher angucken und dann auch durchaus mal trauen, da hineinzuspringen in dieses Spiel, weil das ist wirklich etwas, was ich so noch nicht gespielt habe, das richtig toll ist.
Naja, und wir haben ja heute nicht mehr die großen Guitar Heroes und Rockbands. Das war ja mal eine Phase, in der es diese Spiele gab. Und dann gab es auch Versuche, sie wiederzubringen. Und die sind dann eher gescheitert. Und das hier ist jetzt halt was sehr anderes. Und ich habe wirklich Respekt vor Harmonix, sowas auch zu probieren und zwischendrin auch mal andere Sachen zu machen. Weil erneut, es schwingt bei mir immer so diese Angst mit, oh Gott, wie verkaufst du das denn? Das ist ja voll. Also mir ging es halt so, dass ich die ganze Zeit von außen raufgeguckt habe und dachte, okay, und wie funktioniert das? Und jetzt, wo ich selbst gespielt habe, ist der Funke auch übergesprungen. Aber es kann halt sein, dass genau das Problem ist. Du musst es selbst gespielt haben, damit der Funke überspringt. Und natürlich die Tatsache, dass es nicht so Twitch-kompatibel ist, weil du halt gesperrt wirst für die Songs und so ein Kram.
Genau.
Das tut dem wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut.
Nee, du kannst es wirklich gar nicht streamen, was halt, also ja, da hat Harmonix einfach wirklich die Arschkarte gezogen mit ihren Spielen, ja, dass die einfach nicht mehr streambar sind so richtig. Es ist sehr, 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 sehr schade, dass das nicht geteilt werden kann, weil es würde sich sonst perfekt dafür eignen, dass auf Twitch jemand einfach diese Sets produziert und Leute reinschalten, ja, genau, um die sich anzuhören. Das wäre ein Traum. Es wäre super toll und das wäre auch total, hatte so viel Meme-Potenzial. Ich habe also ein paar Tweets, ging da auch schon so halb viral, die ich gesehen habe, wo Leute den schlimmsten Trash zusammengemixt haben und Leute sich dachten, what the fuck is this? aber das ist wirklich, man muss da wirklich mal sich die Trailer angucken und dann so ein bisschen sich trauen, einfach mal ins kalte Wasser zu springen damit, ja, glaube ich.
Ich meine, es kommt halt auch noch dazu, dass es auch ein Vollpreisspiel ist. Also das ist, glaube ich, dann noch mal so eine Zusatzhürde. Jedes Mal, wenn du so ein Experiment auch als Käufer begehst sozusagen, mhm, und sagst, na, probiere ich das, mhm, für den Preis? Aber also basierend auf meiner sehr limitierten Erfahrung, basierend auf deiner etwas erweiterten Erfahrung, ist das ja sehr lohnenswert.
Ja,
und es ist was super Cooles, was auch belohnt werden sollte. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht untergeht.
Mhm. Würde ich auch sehr, sehr hoffen, ja.
Was potenziell auch untergeht, ist ein kleines Spiel namens The Falconeer, das es auf PC und Xbox gibt für 30 Euro so ungefähr. Das ist auch im Game Pass, oder? Doch, ja, ne? Falconeer ist im Game Pass?
Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Doch, ich glaube schon. Ich kann auch gleich nochmal nachgucken. Check ich gleich nochmal. Und du hast das auch ein bisschen gespielt. Das habe ich wirklich nur mal 5 Minuten oder so gezockt, um ein bisschen Footage für unser Video zu haben. Deswegen kann ich da kaum was zu sagen. Ich fand das Spiel auch super weird, mhm, von diesem ersten Eindruck. Wie fandest du es denn und was ist es denn überhaupt?
Ja, also es ist nicht im Game Pass, ich habe schon nachgeguckt.
Es ist nicht im Game Pass?
Nee, es ist nicht im Game Pass. Ja, ich stimme dir zu. Also ich habe es vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und das konnte mich da nicht packen. Deswegen habe ich dann auch erstmal es zur Seite gelegt. Falconeer ist im Kern ein Dogfighting-Spiel. A la Ace Combat, a la Star Wars Squadrons, wenn man das mitzählen möchte, wo du in, oder Panzer Dragoon Orta, so, ja, nicht wirklich, weil Panzer Dragoon Orta ist kein Dogfighting-Spiel. Ja. Du reitest in diesem Falle auf einem Adler durch die Gegend und schießt, also du, wie gesagt, du hast einen Reiter, der drauf sitzt und der schießt auf andere Adler, die herumfliegen. So, das ist es erstmal im Kern. Dann haben wir aber diverse Features in diesem Spiel, die es sehr zu verkomplizieren scheinen. Du hast eine Semi-Open World, durch die du fliegst. Du wählst Kapitel aus und Level aus, aber die sind dann sehr groß und miteinander verbunden und du fliegst dann teilweise irgendwie auch mal 2, 3, 4 Minuten von einem Missionsziel zum nächsten. Die Steuerung ist ein bisschen weird, dass du wirklich immer so hoch und runter fliegen muss, um wirklich Momentum mitzunehmen, wo ich doch gar nicht den Dreh rausbekommen habe, was dazu führte, dass ich ständig total langsam von A nach B flog und was dann ein bisschen langweilig war. Und du hast einen großen Fokus auf die Geschichte, die auf eine seltsame Art, vor allen Dingen mit so Missionsbriefings erzählt wird zwischendurch. Alles sehr weird, alles sehr, sehr seltsam. Und es ist, dient halt unterstützend für ein, finde ich, okayes Dogfighting-Spiel, das aber nicht so wirklich spektakulär ist. Zumindest bis man sich im Kopf behält, dass das ganze Ding bis auf den Sound von einer Person entwickelt wurde. Das wiederum finde ich dann sehr, sehr krass, weil dieses Spiel sieht wirklich nicht aus wie ein Spiel, was von einer Person entwickelt wurde. Es ist grafisch, hat es echt einen richtig schönen Grafikstil, sieht richtig gut aus, wie ich finde. Ist auch wirklich ein episches, recht großes Spiel. Konnte mich aber leider, leider nicht abholen, so wie ich es gespielt habe.
Ja, das ist sehr schade, weil am Anfang hat mich diese etwas eigenartige Präsentation auch ein bisschen abgestoßen. Einerseits dieses mystische, oh, hier ist jetzt ein Erzähler und irgend sowas Ominöses im Hintergrund. Und dann aber diese sehr, wie so Kriegsradioübertragung, Voice-Samples, die dir entgegengeschmissen werden, wo dir dann deine Mission erklärt wird. Und dann bist du auf einem Kriegsfalken unterwegs und fliegst an so schwebenden Festungen und sowas vorbei. Das ist super eigen. Also das siehst du ja nirgendwo anders in dieser Form. Aber dadurch fehlen dir auch so direkt so ein paar Bezugspunkte, weil es ist nicht so, dass du direkt einen Charakter hast oder sowas, mit dem du dich identifizieren kannst, sondern auf mich wirkte es im ersten Eindruck recht kühl. Und dann muss halt das Gameplay passen und schade zu hören, dass das bei dir im ersten Eindruck auch nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob da einfach noch so ein zweiter und dritter Versuch nötig ist, damit das funktioniert, weißt du, weil wenn ich es so in Aktion sehe, in Trailern oder in GIFs oder sowas, dann habe ich schon so ein bisschen das Verlangen, das zu spielen, weil ich auch diese Art von Spiel eigentlich gerne mag. Aber es hat es ein bisschen schwer gerade.
Ja, absolut. Da gibt es gerade einfach andere Sachen, die sehr viel interessanter sind, glaube ich.
Ja, vielleicht ist es einfach das. Naja, so viel zu The Falconeer. Kommen wir zum letzten Spiel für heute, einer erweiterten Edition, nämlich der Devil May Cry 5 Special Edition. Die gibt es auf den Next-Gen-Konsolen exklusiv für 40€. Und die erweitert Devil May Cry 5 um zum einen den Legendary Dark Knight-Modus, einen besonderen Schwierigkeitsgrad, in dem du sehr viel mehr Gegner bekämpfst, und Raytracing in zwei verschiedenen Modi, über die wir ja in unserem Xbox-Video schon gesprochen haben. Ansonsten ist es Devil May Cry 5 und das hast du jetzt auch noch mal ein bisschen gespielt. Ich habe es auch ein bisschen gespielt. Wie hast du das empfunden? Hast du denn mal den neuen Schwierigkeitsgrad ausprobiert und so? Wie fandest du das?
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Edition, muss ich sagen. Was viel damit zu tun hat, dass sie halt ein eigenes SKU ist und du nichts übertragen kannst von vorher. Also du hast nicht deine Savegames von vorher, sondern du musst halt komplett von neu anfangen. Was, finde ich, sehr im Konflikt steht, so ein bisschen mit dem Spiel, weil dieser Legendary Dark Knight Modus ist halt super cool, aber auch natürlich deutlich schwieriger dadurch, dass diese Gegner da so viel früher spawnen, also die starken Gegner spawnen direkt von Anfang an und halt viel, viel, viel mehr davon. Ist super cool, aber dafür brauchst du halt einen Charakter, der ein bisschen gelevelt ist, ne? Also irgendwie mit einem Charakter, der keinerlei Angriff hat oder Skills oder Health oder sonst irgendwas, gegen diese Gegner anzukommen, das ist, finde ich, sehr, sehr, also macht da nicht so richtig viel Spaß, gerade weil ich natürlich auch die ganzen coolen Manöver machen will, die ich einfach noch nicht habe am Anfang des Spieles. Was dann bedeutet, dass ich das Spiel im Grunde nochmal erstmal komplett im normalen Modus mit den drei Charakteren durchspielen muss oder alternativ mit Virgil, was ja dann der andere neue Aspekt ist, dass du die Kampagne mit Virgil durchspielen kannst. Was ich dann aber auch ein bisschen enttäuschend fand, weil es startet dann mit einer coolen neuen Cutscene und dann ab dann überspringt es einfach alle Cutscenes. Also ich habe nicht durchgespielt, ich weiß nicht, ob es bei allen Cutscenes der Fall ist, aber zumindest bei den ersten 2-3 Leveln war es dann so, dass du dann einfach durch die Level hindurch rennst, ohne Kontext oder Cutscenes und auch ohne Dialogzeilen von Virgil oder so. Also da haben sie sich gar keine Mühe gegeben, das irgendwie zu kontextualisieren. Also in dem Sinne finde ich diese Collection ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das war in Devil May Cry 4 schon ähnlich, wenn du Virgil gespielt hast oder auch die anderen Charaktere. Ich glaube, da hat sich doch auch irgendwie nur das Intro angepasst oder zumindest nicht so viel. Es ist halt so ein Bonus für, also beziehungsweise das ist das Verwirrende. Es ist eindeutig, finde ich, gerichtet vor allem an Leute, die Devil May Cry schon durchgespielt haben, weil du ja dann mit Virgil, mit dem neuen Schwierigkeitsgrad und vielleicht auch einfach mit dem optischen Flair von Raytracing Grund hast, nochmal einzusteigen, und Devil May Cry 5 ist, finde ich, ein Spiel mit hohem Wiederspielwert. Aber dann einerseits ist, natürlich kannst du dir den Virgil DLC dann auch so holen, ne? Den gibt es ja auch dann separat, aber dann einerseits ist der Preis recht hoch für nochmal dieses Spiel kaufen und dann nicht deine Safe Games benutzen zu können, finde ich auch sehr merkwürdig, dass ich nicht einfach sagen kann, hier habe ich das, was ich schon vorher hatte.
Ja.
Und mir geht es da ganz genauso im Legendary Dark Knight Modus, wo ich so denke, okay, das ist mir dann eine Ecke zu hart, wenn ich mit Nero am Anfang halt noch gar nichts kann und mich so ausgeliefert fühle. Dann ist es zwar cool, diese ganzen Gegner zu sehen, und wenn ich sie dann besiege, ist es trotzdem auch befriedigend, aber so das gesamte Spiel sehe ich mich so nicht durchspielen. Und dann auch so dieses Vorhaben von wegen, okay, jetzt spiele ich es erst einmal mit einem anderen Charakter durch, auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad, aber da ist ja dann auch die Sache, glaube ich zumindest, oder? Das haben sie auch nicht verändert. Du musst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchspielen, bevor du den nächsten bekommst.
Genau, du hast einfach und normal und halt Legendary Dark Knight. Aber
genau, so und der normale Der normale ist recht leicht, vor allem, wenn du es schon mal durchgespielt hast.
Ja. Also es ist ein wirklich seltsames Paket. Es ist so bei sowas wie Devil May Cry 4 Special Edition kann ich es halt verstehen, weil das halt irgendwie zig Jahre nach dem Original kommt oder so. Aber wenn du das Spiel so kurz... Ja, und kurz, auch
auf anderen Konsolen teilweise.
Das, ja, genau, sehr guter Punkt.
Ich meine, ist ja auch der Fall, aber...
Aber das kommt halt so kurz nach dem Release, dass ich da nicht verstehen kann, wieso das so präsentiert wird. Also da muss, ja, also wenn du dann nur Devil May Cry zockst, dann macht es dir sicher auch nicht aus, das nochmal durchzuspielen, bevor du das spielen kannst, was du spielen willst. Aber ich dachte mir dann auch so, ja, warte mal, das ist doch ein Witz. Ich will doch jetzt nicht das normale Spiel erst nochmal spielen, sondern ich will doch jetzt den Legendary Dark Knight Modus zum Beispiel machen oder so. Aber das geht dann nicht. Doof.
Ja, blöd. Schade eigentlich. Ja. Ich dachte, das wäre so ein easy Update.
War ich wäre auch richtig, ja.
Easy Sell.
Ja.
Und wir hatten ja auch drüber geredet, dass, also in unserem Xbox-Video, dass das Raytracing, also bei dir war es zumindest so, dass du mit keinem der beiden Modi so richtig zufrieden warst, weil einerseits ist die Auflösung entweder sehr niedrig oder andererseits ist die Framerate nicht stabil. Mhm. Und eins von beiden zu opfern für hübsche Reflexionen ist vielleicht gerade bei einem Spiel wie Devil May Cry dann das auch nicht so richtig wert.
Genau, würde ich dir zustimmen.
Ja. Okay, dann sind wir durch mit den Spielen für diese Woche und können ja mal noch mal so ein Fazit ziehen, Robin.
Mhm.
Wie fandest du denn die erste Woche mit der Xbox Series X?
Sehr, sehr spaßig. Wirklich spaßig. Ich habe sehr, sehr viel Freude daran, diese Xbox-Konsole zu starten und ich bin in 5 Sekunden in meinem Spiel drin. Ich habe sehr, sehr viel Spaß dran, hin und her zu wechseln zu den Spielen und ohne, dass ich da groß irgendwie Zeit verliere. Generell die Zeit, die man am Handy verbringt, während man zockt, ging extrem runter, würde ich behaupten. Gerade wenn man sowas wie Assassin's Creed Valhalla spielt, was mit sehr vielen Ladezeiten normalerweise verbunden ist und langen Ladezeiten. Ich habe echt Freude an dieser Konsole und mir macht es großen Spaß, sie zu benutzen.
Ja, es geht mir ähnlich. Es ist, eigentlich hat sich an meinem Fazit aus dem Video nicht so viel verändert. Ich finde sie aus Performancegründen sehr beeindruckend. Ich wünschte, sowas wie Quick Resume würde ein bisschen besser funktionieren, aber wenn es funktioniert, ist es super cool. Mhm. Und sie ist zwar neu und shiny und ich freue mich noch, sie neben meinem Fernseher stehen zu sehen und freue mich auch immer, sie zu benutzen, wenn ich jetzt irgendwie Yakuza spiele oder sowas. Aber es ist einfach nicht die aufregendste Konsole und ich merke in mir da auch momentan eine größere Vorfreude für die PlayStation 5.
Ja, genau, also die ist bei mir auch immer noch sehr, sehr groß, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich dann darauf Bugsnacks spielen kann, Tom.
Kannst du das nicht jetzt theoretisch schon
auf dem PC spielen? Genau, das kann man, naja, wir haben ja auch schon seit einer Weile einen Code für Bugsnacks, aber halt das muss man schon auf der PS5 mit adaptiven Triggern spielen. So, ich will, dass sich meine Hände genauso anfühlen wie in echt, wenn ich eine Erdbeere esse. Das ist mir wichtig.
Ein Erdbeertier vor allem.
Ja.
Okay, dann soll es das zu den Spielen an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben aber noch ein Thema, das wir jetzt eine Weile nicht mehr so richtig hatten, denn es ist wieder Zeit für Robins famoses Formel-1-Fest.
Oh, wow, was ist das denn, Tom? Was ist denn diese Holy Kategorie?
Shit. Ja, kennen wir mehr. Ich glaube, es geht um so ein Ballspiel, wo man dann in den Korb was rein und,
nee, das ist Fußball. Wir reden von Formel 1. ich habe jetzt sehr, sehr lange schon nicht mehr über die Formel 1 gesprochen. Was damit zu tun hatte, dass die Saison sehr unspektakulär war, meist denn Hamilton gewinnt und wird Weltmeister. Und das ist jetzt halt auch wahr geworden. Hamilton wurde Weltmeister während des Rennens in der Türkei. Aber auf sehr, 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 sehr spektakuläre und coole Art und Weise, denn das war allgemein eines der spannendsten Rennen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ein wirklich spektakuläres Rennen, da dient ja alles dazu, dieses Rennen toll zu machen. Dort ist eine Strecke, die neu mit Asphalt belegt wurde. Kurz bevor das Spiel losging, das Rennen losging oder das Wochenende losging. Und dieser Asphalt war nicht so richtig gut geeignet für diese Autos, weil aus irgendeinem Grund war der super glatt. Ja, das heißt, diese Autos sind da übelst drauf rumgeglitten. Und mit den Reifen vor, die haben einfach keinen Grip bekommen damit. Was aber direkt spannend, also hat die Sache spannend gemacht, weil einfach Fahrer sich direkt viel mehr anstrengen mussten. Und dann kam noch dazu, dass während der Qualifikation und während des Rennens es geregnet hat. Das heißt, es wurde nochmal extra glatt. In Kombination mit diesen beiden Sachen wurde daraus ein sehr, 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 sehr ungewöhnliches, sehr spaßiges Wochenende. Wir hatten eine Pole-Position von Lance Stroll im Racing Point. Wir hatten auf Platz 3 Perez, auch im Racing Point. Also das war schon sehr, sehr aufregend. Die sind dann auch gleich am Anfang des Rennens weit weggefahren. Aber dann haben sich eben die Konditionen während des Rennens konstant verändert. Es wurde trockener und die Reifen haben wieder anders interagiert. Aber das hat halt alles passiert vor dem Hintergrund, diese Strecke ist sowieso schon mega glatt. Das heißt, du warst irgendwann an einem Punkt, wo du bei allen anderen Rennen längs auf die Slicks, also auf die Trockenreifen gewechselt hättest. Aber weil die Rennstrecke auch trocken so glatt ist, haben das Leute nicht gemacht. Und dann waren wir stattdessen in der Situation, es gibt halt Regenreifen, es gibt Intermediates, sind so die Zwischenreifen und die Trockenreifen. Und die Leute hatten dann am Anfang des Rennens irgendwann die Intermediates aufgezogen. Und das habe ich so noch nie gesehen, haben dann die Intermediates so lange benutzt, bis zum Ende des Rennens teilweise, bis sämtliches Profil auf diesem Reifen halt weg war und die wieder glatt waren, was dann Slicks sind. Also die haben die Intermediates einfach so lange befahren, bis die zu Slicks wurden. Aber dann waren die halt nicht wie die anderen, weil wenn du ja neue Slicks raufziehen würdest in der Box, dann wären die Reifen ja erstmal kalt. Ja, du müsstest diese kalten Reifen erstmal warm fahren, erstmal Performance bringen und bis das passiert, ist das Rennen wahrscheinlich schon vorbei. Stattdessen hatten diese Fahrer dann bereits erhitzte, warme, performende Slicks, die eigentlich Intermediates waren. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend, dieses Rennen zu beobachten. Im Endeffekt hat dann tatsächlich Hamilton gewonnen sogar. Er startete von Startposition 7, war nicht wirklich konkurrenzfähig im Regen die längste Zeit, aber Hamilton ist halt einfach einer der, wenn nicht sogar der beste Rennfahrer in diesem Sport aller Zeiten. Und das hat er hier wieder sehr unter Beweis gestellt. Unterdessen sein Teamkollege Valtteri Bottas hat sich 6-mal gedreht im Laufe dieses Rennens.
Holy shit.
Ja, irgendwie war wohl auch was an seinem Lenkrad, war wohl ein bisschen schief, aber das war wirklich, also, puh, das war ganz schön peinlich für ihn. Ein wirklich, wirklich, wirklich spektakuläres Rennen. Vettel Dritter, er hatte eine furchtbare Saison, wurde wirklich, also Top 10 war schon eine gute Leistung für ihn und hat es dann in diesem Rennen geschafft, Dritter zu werden, was hervorragend war. Hamilton hat den Rekord der Weltmeisterschaften von Michael Schumacher erreicht, 7 Weltmeisterschaften gleichgezogen, hat auch geweint, nachdem er da ins Ziel gefahren ist, was bei so einem Mann, der halt jetzt so viel bereits gewonnen hat, jetzt auch nicht alltäglich ist, dass man das sieht. Ein wirklich sehr, sehr schönes, emotionales, sehr spaßiges Rennen, das ich jedem empfehlen kann.
Das freut mich sehr, dass das dann noch so versöhnend für dich zu Ende ging, nachdem du ja sehr, sehr müde wirktest, was Formel 1 angeht in den letzten Malen, wo wir darüber gesprochen haben.
Ja, ich weiß halt, also es kommen ja auch noch 2 Rennen oder 3, glaube ich, weiß ich nicht, bis die Saison vorbei ist. Aber also ich weiß halt sehr, dass ich hier warte, bis das 2022 neu startet. Und deswegen denke ich mir dann so, ja komm, fahr jetzt diese anderthalb Saison ist doch zu Ende, lass den Hamilton seine 8. Weltmeisterschaft holen. Und dann auch hoffe ich sehr, dass es ab 2022 wieder mal richtig spannend wird.
Okay. Dann war es das mit dieser kurzen und mal wieder sehr schönen Ausgabe von Robins famosem Formel-1-Fest.
Wow!
Sehr schön. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/hookedonsteady.de/hook. Das würde uns sehr freuen, denn dadurch ist uns Hooked überhaupt erst möglich. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zum Feedback-Supporter. Eure Fragen kommen bevorzugt im Feedback-Podcast ran. Und ihr könnt an Votings teilnehmen. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Old Sport, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Apu, Autaku, Chipza, Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, sponsored by Homeoffice, Dr. Strobel, Fuhre 96, Hauke Brav, Ho Ho Ho, Lea Lackner, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, Matze, McLovin 008, Michael, Numimon digitiert zu Oliver Zirfers, Rick O, The Epic Snowwolf, Simon Dobichai, Tommy 88088, Zombie und Wintercracker und Zeron. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Und erneut danke für diese schöne vorweihnachtliche Stimmung, die hier verbreitet wird. Das freut mich jedes Mal. Direkt Bock auf Spekulatius.
Aber ich habe noch welchen hier, aber der ist ja trocken und war zu lange offen.
Ich habe am Wochenende Plätzchen gebacken. Also,
aufregend.
Ne? So, okay, das soll es gewesen sein. Wir gehen jetzt also weiter Yakuza spielen und du wahrscheinlich Assassin's Creed noch 70 Stunden, wenn ich basierend auf deiner Odyssey-Erfahrung
da. Yes, ich hoffe es doch.
Wir reden einfach die nächsten 4 Wochen über Assassin's Creed.
Das kann sein.
Naja, zum Glück kommt eine PlayStation 5 dazwischen.
Assassin's Creed Spaß. Ist schon angefragt.
Yes. Oh Gott, ihr glaubt, spielst du es einfach nochmal.
Nee, das Tolle ist ja, das hat ja Cross-Saves auf allen Plattformen, über Ubisoft Connect. Das heißt, ich kann es einfach...
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, alle Ubisoft-Spiele, die haben jetzt einfach Cross-Save wegen Ubisoft Connect, was voll geil ist.
Das ist wirklich super cool.
Ja.
Nice. Mhm. Okay, also falls ihr auch Assassin's Creed auf beiden Konsolen dann spielt, sagt uns gerne Bescheid. Viel Spaß euch bei was auch immer ihr jetzt zockt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.